Ja, auch von mir einen schönen Gruß. Ich freue mich heute hier zu sein, bei diesem schönen Wetter. Ein schöner Tag. Wir haben schon viel gehört. Es ist auch jemand gestern zum Glauben gekommen. Das ist auch etwas ganz Besonderes. Welcher Tag in eurem Leben war der schönste Tag? Schließt mal die Augen und versucht euch zu erinnern. Ich weiß noch, als Kind habe ich mal einen Tag ganz besonders empfunden, rot markiert im Kalender. Warum? Weil wir drei großen Kinder uns nicht gestritten hatten an diesem Tag. Allein dieser kleine Friede habe ich genossen. Das war ein Eintrag wert. Aber es gab natürlich auch noch schönere Tage. Der schönste Tag in meinem Leben, also wenn ich das daran bemesse, dass ich an einem Tag in meinem Leben am Abend Muskelkater an den sogenannten Lachmuskeln hatte, weil ich an diesem Tag fast ständig Freude hatte, dann war es der 12. Mai 1990. Das war unser Hochzeitstag. Ja, ich hatte wirklich viele Dinge an diesem Tag, worüber ich mich freuen konnte. Nicht nur wegen meiner Adina, die in einem märchenhaften Kleid ankam. Eine riesen Gebetserhörung war auch das Wetter. Richtig sonnig. Und das, obwohl vorher es nur geregnet hatte und danach regnete es auch. An diesem Tag hatte Gott sogar das Wetter so gemacht, dass es ein richtiger Segen war. Ja, vielleicht war der schönste Tag in meinem Leben auch der Tag, an dem ich Jesus bewusst in mein Leben aufgenommen habe. Das war der 20. August 1972. In einem dieser Zelthäuser hier an der Ostsee habe ich Gott um Vergebung meiner Sünden gebeten und bin daraufhin so glücklich geworden, dass ich die ganze Welt hätte umarmen können. Ja, kommen wir von mir zur Weltgeschichte. Welcher Tag in der Geschichte der Menschheit war wohl der schönste? Der 13. Nisan, 32 nach Christi? Nein, der war nicht der schönste, aber er war vielleicht der wichtigste in der Menschengeschichte. An diesem Tag starben drei Männer qualvoll am Kreuz vor der Stadt Jerusalem. Der Mann in der Mitte war ein Wanderprediger, Jeschua ben David. Jesus Christus, er ist Gottes Sohn und er starb stellvertretend für alle, die in Demut Gott um Vergebung ihrer Schuld bitten. Ja, das war der wichtigste Tag in der Menschheitsgeschichte, aber nicht der schönste. Aber es gab in der Menschheitsgeschichte tatsächlich eine Zeit, in der es noch kein Leid, keine Schmerzen und keine Sünde gab. So gesehen muss das die schönste Zeit der Geschichte der Menschheit gewesen sein. In meiner Predigtreihe zum ersten Buch Mose wird euch vielleicht aufgefallen sein, dass ich mich um ein Kapitel bisher herumgedrückt habe. Kapitel 3 bis 11 hatte ich ausgelegt und auch zu Kapitel 1 gab es eine Predigt. Aber das Kapitel 2 ab Vers 7 blieb unberührt. Dabei handelt es sich genau um diese schönste Zeit in der Menschheitsgeschichte. Diese Zeit zwischen Schöpfung und dem Sündenfall. als die Welt noch jung und rein war. Ein besonderes Flair geht von diesem Kapitel aus. Hier wird eine saubere, heile, ja, fast heilige Welt beschrieben. Viele verwechseln den Garten Eden deshalb auch mit dem Paradies. Aber das Paradies kommt noch auf uns zu, in der Ewigkeit bei Gott. Jesus sagte zu dem einen Verbrecher neben ihm am Kreuz: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Nein, der Garten Eden war nicht das Paradies. Aber damals war noch alles in Ordnung zwischen den Menschen und Gott. Es gab noch keine Sünde. Und das passt gar nicht zu unserer Welt. Ich habe enorm Respekt vor diesem Kapitel. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum ich mich bisher um dieses Kapitel gedrückt habe. Sondern, tja, es liest sich zwar einfach, aber in diesem Kapitel sind bei genauerem Hinsehen dicke Brocken versteckt, richtige Stolpersteine. Wir lesen 1. Mose 2, ich lese ab Vers 7. Die Verse davor hatte ich schon in anderen Predigten ausgelegt. Also ab Vers 7. Da bildete Gott, Jahwe, den Menschen, Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott, Jahwe, pflanzte einen Garten in Eden im Osten. Und er setzte den Menschen, den er gemacht hatte, dort hinein. Und Gott, Jahwe, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung. Und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und ein Wasserstrom geht von Eden aus, den Garten zu bewässern. Und von dort aus teilt er sich und wird zu vier Teilen. Der Name des ersten Flusses ist Pishon, der fließt um das ganze Land Havila, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut. Dort gibt es auch Bedolachherz und den Schomannstein. Der Name des zweiten Flusses ist Gihon. Der fließt um das ganze Land Kusch. Der Name des dritten Flusses ist Hidegel, der fließt gegenüber von Assur. Und der vierte Fluss, das ist der Euphrat. Und Gott Jahwe nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Und Gott Jahwe gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, an dem du davon isst, musst du sterben. Und Gott Jahwe sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott Jahwe bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels. Der brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genau so, wie der Mensch die lebenden Wesen nennen würde, so sollte ihr Name sein. Und der Mensch gab allem Vieh und allen Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber für Adam fand er keine Hilfe, die ihm entsprach. Da ließ Gott Jahwe einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott Jahwe baute aus der Rippe, die er von dem Menschen entnommen hatte, eine Frau. Und er brachte sie zum Menschen. Da sagte der Mensch: Dies ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. Und sie waren nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Ein vielfältiger Text. Der ist die Erschaffung des Menschen, der Garten Eden, ein ausführlicher Bericht von den vier Flüssen, das Hineinsetzen des Menschen in den Garten, die Feststellung, dass der Mensch noch alleine ist, die Namensgebung der Tiere durch Adam und die Erschaffung der Frau. Über manche Dinge könnte man alleine predigen, aber ich will mal versuchen, dieses ganze zweite Kapitel im Zusammenhang zu bringen. Auch einfach, dass wir mal ein Gesamtbild davon, von dieser schönsten Zeit auf der Erde bekommen. Diese Zeilen wurden von Adam geschrieben. Er hatte bis zum Sündenfall eine besonders innige Beziehung zu Gott. Das kommt darin zum Ausdruck, dass er den Doppelnamen Gott Jahwe benutzt. Gott Jahwe. Nach dem Sündenfall, ab Kapitel 4, heißt es dann immer nur noch Jahwe. Das ist der Eigenname Gottes, mit dem sich Gott Mose auf dem Berg Horeb vorgestellt hat. Dieser Name kann übersetzt werden mit dem Satz, ich werde sein, der ich war. Oder ich werde immer sein, der ich immer war. Das heißt, Gott wird immer so liebevoll handeln, wie er in der Geschichte auch gehandelt hat. Auf ihn ist Verlass. Diese ersten Wochen, Monate oder Jahre, wir wissen gar nicht, wie lang diese schönste Zeit der Menschheitsgeschichte gedauert hat. Ja, war wirklich die schönste Geschichte, die schönste Zeit auf unserer Erde. Und da wundert es nicht, dass Adam eine besonders innige Beziehung zu Gott hatte. Darf ich euch fragen, wie innig ist eure Beziehung zu Gott? Wie oft gehen vielleicht kurze Gedanken zu Gott, kurze Stoßgebete zu Gott, kurze Dankgebete in den Himmel? Und wenn wir etwas Schwieriges erlebt haben, vertrauen wir es Gott wirklich an oder klagen wir nur und beklagen uns vielleicht sogar bei Gott? Manche Leute sehen nur das Schwierige im Leben, blenden gute Dinge einfach aus. Wenn ihr zu diesem Personenkreis gehört, mache ich euch Mut, ganz bewusst diese vielen schönen kleinen Dinge wahrzunehmen und dafür zu danken. Unsere Beziehung zu Gott ist zu wertvoll, um sie zu belasten. Damals hatte Gott, damals hatte Adam Gott sicher viel zu danken. Die Welt war ja noch in Ordnung. Er nennt jedenfalls Gott liebevoll Gott Jahwe. Dieser Doppelname Gott Jahwe kommt in den 18 Versen 8-mal vor. Gott ist der Handelnde. Er hat die Initiative. Er bildet den Menschen. Er haucht ihm den Atem des Lebens ein. Er pflanzt den Garten Eden. Er lässt die Bäume aus dem Boden sprießen. Er setzt den Menschen in den Garten und er bildet aus der Rippe des Menschen die erste Frau. Der Mensch dagegen ist fast passiv, aber nicht ganz. Er bekommt zwei Aufgaben. In Vers 15 soll er den Garten Eden bebauen und bewahren. Und in Vers 19 und 20 soll der Mensch sogar kreativ werden und für die Tiere und Vögel Namen erfinden. Der erste Beruf des Menschen war also Gärtner. Und der zweite Beruf Erfinder oder Namenserfinder. Und damit haben wir schon den ersten Stolperstein. Der Mensch sollte den Garten Eden nicht nur bebauen, sondern auch bewahren. Vor was bewahren? Vor schlimmen Zuständen? Was konnte vor dem Sündenfall schon an schlimmen Zuständen auf den Garten zukommen? Gab es vor dem Sündenfall überhaupt schlimme Dinge? Und nach dem Sündenfall konnte Adam ja auch nicht mehr den Garten bewahren, denn er wurde ja rausgeschmissen. Ich mache deshalb auf diesen Stolperstein aufmerksam, weil es bestimmte theologisch-atheistische Kreise gibt, die darin eine Ungereimtheit der Bibel sehen und daraufhin ungeniert gottlos sein zu können. Aber diese Damen und Herren, Theologen, schauen nicht genau hin. Und das könnten sie eigentlich. Denn in ihrem ersten Studiensemester lernen sie Hebräisch. Und das Wort für bewahren, Shamar, hat nämlich noch weitere Bedeutung. Beobachten, aufpassen, auf jemand oder auf etwas wachen, über jemandem wachen. Übrigens, der Ausdruck Schmiere stehen kommt nicht von Schmierseife, sondern aus mittelalterlichen jüdischen Kreisen. Es hat die gleichen drei Wurzelbuchstaben, die ich hier bunt angestrichen habe. Und die Bedeutung ist genau dieselbe, nämlich beobachten und aufpassen. Also gut, auf was sollte der Mensch im Garten Eden aufpassen? Das ist die Frage. Was sollte er beobachten? Wer unter uns ist Gärtner?
Dass von draußen nichts reinkommt.
Dass von draußen nichts reinkommt.
Außen, ja.
Du meinst jetzt an Kleinvieh oder Würmer oder so? Ja, das weiß ich nicht, ob es das damals schon gab. Es war noch keine verdorbene Welt.
Welche Früchte gibt es?
Welche Früchte gibt es? Das kann man beobachten, ja. Man kann beobachten, wie sie langsam reifen und wachsen. Gut, ja.
Schädlinge?
Weiß ich nicht, ob es die damals schon gab. Tiere? Ja. Ja. Wie ist das mit den Büschen und Sträuchern? Die wachsen doch. Und die Wachstumsbedingungen, die dürften damals hervorragend gewesen sein. Und dann wachsen sie und wachsen sie. Und was muss man dann machen?
Stutzen.
Stutzen, genau. Man muss sie stutzen. Ich denke, das musste Adam machen. Ja. Mit was schnitt Adam Zweige und dünne Äste ab? Das ist der zweite Stolperstein. Moderne Heckenscheren gab es damals noch nicht. Die ältesten gekreuzten Scheren kennen wir aus dem Mittelalter. Davor gab es nur Bügelscheren. Hier eine Bügelschere aus Bronze. Ja, man sieht diesen Bügel. Das ist praktisch die Federung gewesen. Die alten Ägypter hatten auch schon Bügelscheren. Sogar eine Gelenkschere hat man in einem ägyptischen Grab gefunden. Das war allerdings noch keine gekreuzte Schere. Das heißt, man musste die Schenkel aufmachen, damit vorne die Schneide zuging. Nun, in der Bibel haben wir erst im 1. Mose 4, Vers 22 die Erwähnung, dass der Mensch Metalle schmelzen und verarbeitet hat. Das war ungefähr 800 Jahre nach Adam im Garten Eden. Also, wie können wir diesen Stolperstein beantworten? Nun, vielleicht brach Adam einfach die Zweige ab. Oder, auch das ist möglich, er spannte Tiere ein, um diese Arbeit zu machen. Viele Tiere haben ja als Nahrungsgrundlage Blätter von Bäumen und Büschen und die haben die Werkzeuge dafür, Schneidezähne. Dass Adam gearbeitet hat, das wissen wir, denn es steht in Vers 15, und zwar steht dort nicht bebauen, sondern eigentlich steht dort zu arbeiten und zu beobachten, nicht zu bebauen und zu beobachten, zu bewahren, sondern zu arbeiten und zu beobachten. Warum Luther auf die Idee gekommen ist, hier bebauen zu übersetzen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich dachte er an Felder, die man bebaut. So ist der heutige Sprachgebrauch. Hier steht jedenfalls eindeutig lavot, das ist das Infinitiv von arbeiten, also zu arbeiten. Ja, wir haben nach dem Sündenfall auch die Bemerkung von Gott, dass er in Zukunft im Schweiße seines Angesichts arbeiten soll. Das heißt, er sollte weiterarbeiten, aber jetzt im Schweiße seines Angesichtes. Die zweite Aufgabe, die der Mensch bekam, ist die Namensgebung der Tiere. Diese kreative Tätigkeit hat Gott hier explizit in die Hände des Menschen gegeben. Das gilt auch für alle anderen Namensgebungen, zum Beispiel auch für die Namensgebung unserer Kinder. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber es ist ein Privileg, das von Gott verordnet ist, für uns Menschen, unseren Kindern Namen zu geben. Gott hat tatsächlich nur ganz selten Namen vergeben oder Namensgebungen vorgegeben. Diese Ausnahmen sind zum Beispiel bei Zacharias, seinen Sohn soll der Johannes nennen, oder dem Josef hat er gesagt, dass sein Sohn Jesus heißen soll. Und im Alten Testament gibt es, meine ich, nur eine Geschichte, wo Gott Namen vorgegeben hat, nämlich bei dem Propheten Hosea. Der sollte seine drei Kinder so nennen. Auf jeden Fall, Gott hat dem ersten Menschen einen Namen gegeben. Und dieser Name war Adam. Adam hatte aber eine Bedeutung. Dieser Name ist eng verbunden mit zwei verschiedenen Bedeutungen. Einmal ist es eine Ableitung von Adama. Das bedeutet Erde. Und deshalb wird in manchen Auslegungen gesagt, dass Adam auch der von der Erde genommene ist. Und dann haben wir als zweite Bedeutung das Wort Rot, Adom. Ja, es bedeutet einfach die Farbe Rot. Mag sein, dass es rote Erde gab, aber dass Adam rote Hautfarbe hatte, das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass er ein Indianer war. Interessant ist, dass viele Übersetzungen in unserem zweiten Kapitel der Bibel gar nicht von Adam reden, gar nicht übersetzen, Adam, 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 sondern, ja, die Elberfelder macht das nur ein einziges Mal, nämlich im 20. Vers. Dabei kommt der Name Adam im hebräischen Text in diesem Kapitel 14 Mal vor. Was ist da passiert? 13 Mal wird das Wort Adam mit dem Ausdruck der Mensch wiedergegeben. Bei manchen dieser 13 Mal kann ich das verstehen, weil da steht nicht einfach Adam, sondern der Adam, der Mensch. Aber am Schluss von Vers 22 und am Anfang von Vers 23 finde ich das nicht angebracht. Hier geht es nicht generell um den Menschen, sondern ganz explizit um den ersten Menschen, eben um Adam, dem Gott ein Riesengeschenk überreicht, nämlich die Frau, und zwar höchstpersönlich, von Du zu Du. Oder wollten die Übersetzer, dass wir Männer unsere Frauen generell als Riesengeschenke begreifen, sodass wir auch jubeln sollen wie Adam, endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch? Ich will diesen Jubel einmal in unsere Wortwelt übertragen. Endlich jemand, mit dem ich auf menschlicher Ebene kommunizieren kann. Endlich jemand, mit dem ich all mein Leid und meine Freude teilen kann. Endlich jemand, den ich ungeniert in die Arme nehmen kann. Endlich jemand, der zu mir passt. Übrigens, wo wir schon bei Namensgebungen sind, den ersten Namen, den Eva bekommen hat, war gar nicht Eva. Der Name Eva kommt erst im 4. Kapitel vor. In Kapitel 2 nennt Adam sie einfach Männin. Jedenfalls in den meisten deutschen Übersetzungen. Im Hebräischen gibt es hier wieder ein Wortspiel, wie bei Adam und Adama. Nämlich Ish heißt Mann und Isha, das heißt einfach die weibliche Endung drangehängt, Frau. Das ist auch heute noch so, heute in Israel. Ish und Isha. Und genauso, nämlich Isha, nennt Adam sie in Vers 23. Also nicht Männin, sondern ganz einfach Frau. Der Name Eva taucht tatsächlich erst im 4. Kapitel auf. Nicht einmal im 3. Kapitel, wo sie sozusagen die Hauptrolle spielt. Auch dort heißt sie immer nur Isha, also Frau. Doch zurück zu unserem Text. Gott führt also eine Vollnarkose an Adam durch und operiert ihn am offenen Körper. Er entnimmt ihm eine Rippe. Ob es wirklich eine richtige Rippe aus dem Brustkorb war, weiß ich nicht. Man kann das Wort Zella auch mit Seite übersetzen. Bogen, Gebogenes, Gekrümmtes. Mit einer Rippe weniger hätte der arme Adam wahrscheinlich nicht mehr so gut atmen können. Hätte bei schon der geringsten Anstrengung nach Luft schnappen müssen. Wer eine gebrochene Rippe hat, ist schwer krank. Und da vor dem Sündenfall alles noch sehr gut war, muss auch der Gesundheitszustand von Adam nach dem Eingriff wieder sehr gut gewesen sein. Oder nicht? Ja, aber was war das dann für ein Bogen, für etwas Gekrümmtes, das da Adam entnommen wurde? Nun, genau wissen wir das natürlich nicht. Es wird in der Bibel nicht genau erzählt. Falls sich dieser verlustige Bogen bei uns Männer weiter vererbt hat, kommt eigentlich nur das 23. Chromosom in Frage. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal gekommen ist, dieser Gedanke. Das 23. Chromosom. Dort fehlt tatsächlich bei allen Männern auf dieser Erde einer von diesen vier Bögen. Dieses Chromosom sieht daher nicht aus wie ein X-Chromosom, wie die anderen 22, sondern wie ein Y. Hier auf diesem Bild ist das Y umgedreht. Ich weiß nicht warum. Das machen die Biologen so. Alle Frauen dieser Welt haben dagegen 23 vollständige X-Chromosomen, also ganz rechts haben sie anstelle dieses Y-Chromosoms. Gott hätte in diesem Fall aus der Erbinformation dieses einen Bogens wieder einen vollständigen Satz von Erbinformationen hergestellt. So könnte man sich diese Operation jedenfalls vorstellen. Manche sagen, dass man sogar noch die Operationsnarbe sehen kann, weil sie sich angeblich auch weiter vererbt hat. Wie dem auch sei, Gott baute aus dem Bogen eine Frau. In manchen Übersetzungen steht hier einfach das Wort machte statt baute. Aber im Grundtext steht tatsächlich baute. Bauen ist eine anspruchsvolle Tätigkeit. Bauen tut man nicht so nebenbei. Gott hat die Frau mit Bedacht gebaut. Sie ist kein Produkt des Zufalls. Darin liegt auch ein gewisser Adel. Den Mann hat Gott aus Staub der Erde gemacht, aber die Frau aus bereits fertigem biologischem Material. Auch darin liegt ein gewisser Adel. Mann und Frau sind unterschiedlich, ja, aber am unterschiedlichsten war ihr Ursprungsmaterial. Bevor ich auf die Zielgerade schwenke, noch eine Bemerkung zu dem letzten Vers. Ich hatte schon in einer anderen Predigt darauf hingewiesen, dass es beim Sündenfall zum Bruch nicht nur zwischen Gott und dem Menschen, sondern auch zwischen den Menschen gekommen war. Misstrauen und Argwohn zog ein und damit auch die Scham. Vor dem Sündenfall, hier in der ersten Zeit im Garten Eden, brauchten die beiden tatsächlich keine Kleidung anzuhaben. In einer anderen Predigt ging ich darauf ein, dass die beiden nicht gefroren haben, obwohl sie nichts anhatten. Die Temperaturen waren um die 28 Grad. Das kann man aus medizinischen Tests ableiten. Ihr seht hier die Gehirnströme von den Temperaturmesszellen, die kälteempfindlich reagieren und das weiterleiten ans Gehirn. Auf der linken Seite sind 60.000 in unserem Körper und die Gehirnströme von 30.000 Temperaturmesszellen für die Wärmeempfindung, für die Heißempfindung. Und der Bereich, in dem diese beiden starken Empfindungen am kleinsten sind, der liegt bei 28 Grad. Dafür hat Gott uns Menschen geschaffen. Der Garten Eden muss deshalb diese Temperatur gehabt haben. So, zum Schluss möchte ich noch auf die Verse 18, 20 und 24 eingehen. Das sind die Verse, die auf fast jeder Hochzeit zitiert werden. Und Gott, Jahwe, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Der Mensch gab allen Tieren einen Namen, aber für den Mensch fand er keine Hilfe ihm entsprechend. Auch hier steht übrigens wieder Adam. Aber für den Adam fand er keine Hilfe. Fühlte sich Adam einsam? Diese Frage habe ich mich gestellt. Zuerst muss man sagen, ja, natürlich. Aber wenn man genau überlegt, warum sollte er sich eigentlich einsam fühlen? Schließlich war er ja nicht alleine. Tiere waren um ihn, und wenn Eva mit der Schlange sprechen konnte, dann konnte er wahrscheinlich auch mit den Tieren sprechen. Vor dem Sündenfall war das wahrscheinlich möglich. Sollte er sich da wirklich einsam fühlen? Bemerkte er überhaupt, dass jede Tierart in männlicher und weiblicher Variante vorlag? Aber bei Menschen die weibliche Variante noch fehlte? Also davon bin ich früher immer ausgegangen. Aber im Text steht davon nichts. Auch der hebräische Grundtext gibt da nichts her. Adam beschwerte sich auch nicht darüber bei Gott. Sich beschweren gehört ohnehin in die Zeit nach dem Sündenfall. Aber er hätte ja Gott wenigstens um eine Frau bitten können. Das wäre möglich gewesen. Er war ja jeden Morgen mit Gott im Gespräch. Aber auch von einer Bitte lesen wir nichts. Nicht Adam kommt auf den Gedanken, sondern Gott. Was tut Gott? Er spricht, und zwar eigenartigerweise mit sich selbst. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich werde ihm eine Hilfe machen, ihm entsprechend. Gott sieht in die Zukunft. Er sieht, dass Adam allein ist, sich vielleicht auch irgendwann einsam fühlen wird. Sich einsam fühlen, das ist nicht gut. Gott hat den Menschen auf Gegenseitigkeit hingeschaffen. Er braucht ein Gegenüber. Er braucht echte Kommunikation. Das fängt schon im Babyalter an. Babys, die nur versorgt werden, aber mit denen nicht gesprochen wird, die werden apathisch, für ihr Leben krank. Im Extremfall sterben sie sogar. Auch wenn Männer nur halb so viele Worte pro Tag sprechen wie Frauen, sie brauchen Kommunikation. Und eine gute Kommunikation gibt es, wenn man sich versteht. Im besten Fall, wenn man sich liebt. Gott hat Mann und Frau geschaffen, damit sie miteinander reden. Miteinander echte Kommunikation pflegen. Damit zeigt uns Gott, wie er sich ein Miteinander mit uns Menschen vorstellt. Er möchte nämlich auch eine echte Kommunikation mit uns. Und wir werden in der Bibel immer wieder aufgefordert, mit ihm eine echte Kommunikation zu pflegen. Stille Zeit, Stoßgebete, Dankgebete, so weiter. Ja, wir sagen also, dass Gott die Fürsorge und das Miteinander von Mann und Frau geschaffen hat, um uns Menschen ein Gefühl dafür zu geben, wie Gott uns liebt, mit welcher Fürsorge er uns umgeben will, wie er sich sein Miteinander mit uns Menschen vorstellt. Wenn dem so ist, dann bedeutet das, dass Gott auch das Gefühl der Einsamkeit kennt. Sicher, er hatte seinen Sohn bei sich und er hatte viele Engel geschaffen. Aber ich weiß nicht, ob das echte Kommunikation war mit den Engeln. Die taten ja eigentlich nur das, was er wollte. Das war ganz anders, wie mit der Kommunikation mit Adam oder Abraham oder Mose. Das Gefühl der Einsamkeit könnte man auch daran ablesen, dass Jesus um Jerusalem geweint hat. Sicher nicht um die Steine, um die Gebäude, sondern um die Menschen, um die führenden Juden in dem Fall. Er hat um sie geweint. Er wollte sie sammeln, wie eine Henne ihre Küken sammelt unter ihre Flügel. Und sie haben nicht gewollt. Nun zu Adam und seiner Gehilfin. Ja, Eva sollte seine Gehilfin werden, nicht umgekehrt. Frauen, die eine starke Persönlichkeit haben, sollten hier aufpassen, denn sie stehen oft in der Gefahr, ihren Mann zum Gehilfen zu machen. Von der Schöpfungsordnung her ist es aber anders. Die Frau ist die Gehilfin des Mannes. Das drückt auch Paulus in 1. Korinther 11 aus, wenn er in Vers 9 schreibt, der Mann wurde nicht wegen der Frau erschaffen, sondern die Frau wegen des Mannes. Bleibt noch der Vers 24 in unserem Text. Es ist ein eingeschobener Vers. Möglicherweise hat Adam ihn gar nicht geschrieben, sondern Mose. Also eine spätere Bemerkung, die hinzugefügt wurde. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. Wörtlich heißt es am Schluss dieses Verses, und sie werden sein zu Fleisch eins. So wörtlich. Hier kommt wieder das Zahlwort eins zum sprachlichen Einsatz. Genau wie im ersten Kapitel in Vers 9, wo wir das mit dem Wasser haben. Die Wasser sollten sich sammeln zu einem Ort, zu Ort 1. Und wir hatten damals gesagt, dass die Verwendung des hebräischen Zahlwortes 1 unserem einzig bedeutet, entspricht. Genauso wie sich das Wasser zu einem einzigen Ort sammeln sollte, genauso sollten also Mann und Frau zu einem einzigen Fleisch werden. Gelingt das? Manche Ausleger beziehen das auf die sexuelle Vereinigung und das kann man sicher auch so sehen. Aber in Perfektion geschieht diese Einswerdung auf jeden Fall bei der Verschmelzung von den Chromosomenhälften. Ja, wo wieder diese X'e entstehen. Wenn ein neuer Mensch entsteht, ein neues Kind. Unsere Kinder sind ein einziges Fleisch, ein einziges Wesen, die beiden Eigenschaften von den Eltern beinhalten. Das wissen wir eigentlich. Das ist uns logisch. Und trotzdem dürfen wir uns das immer wieder bewusst machen. Unsere Kinder sind sehr eng mit uns verbunden. Viel enger, als wir oft denken. Sie sind unser gemeinsames Fleisch und Blut. In Hochzeitspredigten wird dieser ganze Vers oft zitiert und als Argument dafür angeführt, dass das neue Ehepaar eine gewisse räumliche Entfernung zu den Eltern haben sollte, damit sie von den Eltern in ihren Entscheidungen unabhängig werden. Schwiegereltern, die immer wieder in die junge Ehe hineinfunken, seien nicht gut, heißt es da. Ja, das mag sein, aber im Kontext in 1. Mose 2 geht es bei dem Verlassen des elterlichen Hauses des Bräutigams um etwas anderes. So wie Adam erkannt hat, dass Eva zu ihm passt, so erkennt jeder Bräutigam, dass seine Eltern nicht mehr zu ihm passen, sondern seine Braut. Ich deute diesen Vers aber noch anders. In der Bibel wird immer wieder von einem ganz bestimmten Bräutigam geredet und von einer ganz bestimmten Braut. Und damit wechsle ich jetzt zum Neuen Testament über. Dieser Bräutigam ist Jesus Christus. Und die Braut ist seine geliebte Gemeinde. Und Jesus hat auch etwas verlassen. Er hat den Himmel verlassen, seine vertraute Umgebung. Jeder Bräutigam muss sein Elternhaus, seine vertraute Umgebung verlassen. Jesus kam in unsere Welt, um den Brautpreis zu zahlen. Und Jesus ist in den Himmel aufgefallen und er wird eines Tages uns zu sich in den Himmel holen. Dann wird es keinen Kummer und keine Einsamkeit mehr geben, sondern nur noch Freude und Frieden. Ich hatte am Anfang meiner Predigt gefragt, welcher der schönste Tag in eurem Leben war. Jetzt frage ich dich ganz persönlich. Wird die Heimholung der Braut, wenn Jesus uns zu sich in den Himmel holt, der schönste Tag in deinem Leben sein? Wenn du dir da nicht sicher bist, dann zögere nicht. Dann mach dein Leben heute mit Jesus fest. Amen.